Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Ja, heute mit einem Finale. Nina Kunzendorf liest den letzten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Der lange Brief der Tochter an ihren Vater geht mit dem Abschnitt Visionen zu Ende. Sie hat das Schicksal ihres Vaters, der 1919 geboren wurde, mit einem großen Kapitel der Geschichte Europas verwoben. Sie hat mit Zugewandtheit und Empathie seine Lügen und Lebenslügen freigelegt und dabei auch ihre Familie, sich selbst und ihre Prägungen als Europäerin des Westens nicht verschont. Das Gedenken an ihren Vater ist bei Francesca Melandri bei aller Kritik aber auch immer voller Zärtlichkeit und Liebe. Sie sagt, mich interessiert die Vergangenheit, aber noch mehr interessiert mich ihr Bezug zur Gegenwart, woher wir kommen, warum wir heute hier sind. Hören Sie nun Nina Kunzendorf mit dem Schluss von Kalte Füße.
Er träumte von einer grünen Wiese und von bunt gescheckten Pferden, die in Herden über das Gras galoppierten. Rückkehr mit dem Verrückten. Ich bin einer von 8 Söhnen eines Nomadenschäfers. Ich bin einer von euch. Ich liebe die Freiheit und den Frieden und ich bin ein stolzer Bürger der freien und unabhängigen Mongolei. Ich habe eine einfache Botschaft an Präsident Putin. Beenden Sie den Krieg. Im September 2022 ging ein Video von Zachyagin Elbekdorsch viral, dem Präsidenten der World Mongol Federation. Vor einer Weltkarte stehend und mit einer blau-gelben Kokarde an der Brust erklärte er ruhig, aber entschlossen seine Ablehnung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die mongolischen Burjaten, Tschuwaschen und Kalmücken leiden extrem unter dem Krieg. Sie werden als Kanonenfutter und sonst nichts benutzt. Hunderte wurden verletzt, Tausende getötet. Wir Bürger der Mongolei werden euch mit offenen Armen und offenen Herzen empfangen, wenn ihr fliehen wollt. Ich habe auch eine Botschaft für diejenigen mitgebracht, die gezwungen werden, in Putins Krieg gegen die Ukraine zu kämpfen. Schießt nicht auf Ukrainer. Schießt nicht auf eure Brüder und Schwestern, auf Greise und Kinder. Tötet nicht ihr Land. Tötet nicht ihre Freiheit. Die Ukraine hat ein unumstößliches Existenzrecht. Als ich ihn auf YouTube reden hörte, war es, als spräche dort ein Ex-Freund aus meiner Jugend oder eine gute, lang aus den Augen verlorene Freundin. Und als würde mir plötzlich wieder klar, warum ich diesen Menschen so sehr mochte. Der Ex-Freund oder die Freundin war nicht direkt Herr Elbekdorsch persönlich, den kennenzulernen, ich nie das Vergnügen hatte, sondern seine Heimat. Schon am Vortag hatte ich ein ähnliches Gefühl verspürt, als ich die Autokolonnen gesehen hatte, die sich über die russische Grenze zur Mongolei schoben. Zehntausende Bürger der Republiken Tschuwaschien und Burjatien, die vor Putins Mobilmachung über die Grenze flohen. Doch ich achtete weniger auf die Autos. Was meinem Herz einen Stich versetzte, als hätte mich jemand zurück in eine alte Liebesgeschichte katapultiert, war der Anblick der Steppe. Es ist über 30 Jahre her, als Anfang der 90er Jahre die Welt aus dem Winterschlaf des Kalten Krieges zu erwachen schien und der Optimismus des Wind of Change die Hoffnung auf einen neuen Frühling weckte. In diesen Jahren überließ unser Teil der Welt Russland dem Ultrakapitalismus ohne Rechtsstaatlichkeit bzw. der Kleptokratie, doch wir nannten das den freien Markt. Und die 20-Jährigen, die eben noch auf den Resten der Berliner Mauer getanzt hatten, träumten nun von bislang unerreichbaren Ländern, zum Beispiel von der Mongolei. Nie warst du so begeistert von einer meiner Reisen wie damals, als mein Reisegefährte und ich dir von unseren Plänen erzählten. Über den Herbst und den Winter wollten wir 6 Monate lang den Pfaden der Nomaden folgen, die seit Jahrtausenden diesen Ozean aus Gras bewohnten, und wir wollten es mit ihren Transportmitteln tun. Pferde für uns, Kamele für die Kameraausrüstung, mit der wir einen Dokumentarfilm drehen würden. In deinem bekannt pathetischen Tonfall zwischen Aufregung und Angeberei, den du automatisch anschlugst, wenn die große Weite dich sentimental stimmte, hattest du unsere Abreise mit einem Zitat aus Gogols Taras Bulba gesegnet. Hol dich der Teufel, Steppe, schön bist du. Allerdings hast du es dir nicht nehmen lassen, uns vor 2 Gefahren zu warnen. Nur 2, die uns in der Wintersteppe begegnen könnten. Als erstes vor dem sibirischen Wolf. Das war deine Wortwahl. der Wolf im Singular, das Konzept, die Idee, das Universelle, das Wölfische an sich. Du hast vorgeschlagen, dass wir uns ein Gewehr kaufen sollten, um im Fall der Fälle in die Luft schießen und unsere Tiere beschützen zu können. Größer allerdings war die zweite Gefahr, vor der du uns noch eindringlicher gewarnt hast. Davor, kalte Füße zu bekommen. Dein Russland-Feldzug, der in Wahrheit größtenteils ein Ukraine-Feldzug gewesen war, lag 50 Jahre zurück. Doch immer noch stellte die Eiseskälte, die sich in den Füßen verbeißt und sie in eine vom Wundbrand befallene eitrige Masse verwandelt, für dich das größte Übel dar, das seit Anbeginn der Welt die Liebe, die Hoffnung und das Leben bedroht. Schlimmer als kalte Füße waren nur zu enge Schuhe, die das Blut abschnürten. Warme Füße waren daher der Quell aller Heilung und allen auch geistigen Fortschritts. Ich könnte deine Philosophie auf diesen Kernsatz reduzieren. Es gibt kein größeres Übel auf der Welt als kalte Füße. Und die damit einhergehende Erkenntnis, keine Schwierigkeit, kein Problem und keine Herausforderung sind zu groß, als dass man sie nicht durch die richtige Temperatur der Füße bewältigen könnte. Aus diesen Grundsätzen lassen sich einige praktische Anwendungen ableiten. Hast du eine wichtige Prüfung vor dir? Zieh dir bequeme, warme Schuhe an. Geht es dir schlecht, etwa wegen einer Magen-Darm-Grippe, eines Ekzems, Wochenbettbeschwerden oder einer Muskelzerrung? Zieh dir Wollsocken an. Leidest du unter Liebeskummer? Nimm ein schönes, heißes Fußbad mit Salzzusätzen. Und nachdem du mir für meine erste lange Reise den besten Rucksack geschenkt hattest, den der Markt hergab, und für die zweite ein Schweizer Taschenmesser mit so vielen Funktionen, dass ein geschickter Handwerker ein Haus damit hätte bauen können, war dein Geschenk für diese dritte Reise ein paar dicke Wollsocken. Und nun, Papa, muss ich dir ein Geständnis machen. Als erfahrener Himalaya-Besteiger hatte mein Reisegefährte uns bereits die bestmögliche Ausrüstung besorgt, um den extremen Temperaturen der Steppe im Winter zu trotzen. Zelt, Schlafsäcke und vor allem Kleidung, einschließlich der Unterwäsche, Kleidung aus Funktionsstoffen, die bei einem Minimum an Material ein Maximum an Wärme speicherten. Deine Wollsocken waren nicht nur wesentlich ineffizienter, sondern auch schwer und wahnsinnig sperrig. Dabei kam es bei unserem Gepäck auf jedes Gramm und jeden Kubikzentimeter an. Papa, erst jetzt finde ich den Mut, es dir zu sagen. Jetzt, wo ich dich nicht mehr damit verletzen kann. Als ich mich bei dir bedankte und versprach, sie mitzunehmen, habe ich gelogen. Und ich wusste, dass ich log. Diese Socken mit Tiroler Strickmotiven haben die Steppe nie gesehen, sondern nur das Innere der Wäscheschublade. Bitte entschuldige. Die Reise dauerte fast 6 Monate. Ich habe Mongolisch gelernt, obwohl ich mich jetzt viele Jahre später nur noch an das Wort für Danke erinnere. Für Reisende das wichtigste Wort überhaupt. Und an Es ist kalt. Ich habe gelernt, dass man in der Steppe bei der Begrüßung nicht nach dem Wohlergehen seines Gegenübers fragt, sondern nach dem seines Pferdes. Als ich durch diese unermessliche, für Menschenbeine so wenig geeignete Landschaft ritt, verstand ich warum. Unsere tapferen mongolischen Kleinpferde mit ihren anmutigen Köpfen dienten uns nicht nur als Transportmittel und vielleicht als liebe Reisegefährten, sie waren schlicht unsere Überlebensgrundlage. Ich habe oft an dich gedacht, während wir durch die eisigen Weiten ritten. Ich habe an dich gedacht, wenn wir den alten Militärofen anfachten, den wir aus einer Kaserne der Gebirgsjäger mitgenommen hatten. Die Armee rüstete auf aktuellere Modelle um und hatte uns diesen Ofen geschenkt, der genauso aussah wie der, mit dem du und deine armen Alpini euch in den Stützpunkten aufgewärmt hattet. Ich habe in der Nacht an dich gedacht, als auf einer Anhöhe ein Wolf heulte, aber wir kein Gewehr dabei hatten, weil wir deinem Rat nicht gefolgt waren. Immerhin waren wir Kinder des 80 Jahre währenden westeuropäischen Friedens und allein der Gedanke, mit Waffen zu hantieren, gefiel uns nicht. Es war auch nicht nötig, denn ein Mann aus dem Zeltlager, wo wir kampierten, hatte ein Gewehr. Er schoss in die Luft und der Wolf flüchtete. Ich konnte währenddessen nicht aufhören zu lachen, denn das Heulen, das wir hörten, war identisch mit dem, das du mir als Kind immer vorgemacht hattest. Au! Und ich habe an dich gedacht, als ich lernte, dass der Wind nur pfeift, wenn er auf Laub oder Grashalme oder aufgehängte Bettlaken trifft. In der eisigen, baumlosen Stille der Wintersteppe macht er kein Geräusch. Auch nicht, als er mir in die wenigen Zentimeter unbedeckte Haut schnitt. Und auch nicht, wenn unsere großen, baktrischen Kamele mit ihren langen Wimpern wie zerstreute Dieven blinzelten und die Windstöße ihnen das Fell zerzausten. Doch selbst im gnadenlosesten Wind hielt unsere Funktionskleidung uns warm. Und in diesen Momenten dachte ich am intensivsten an dich und deine armen Alpini auf eurem Marsch durch die gleiche mörderische Kälte, die Schultern unter Decken und in Schuhwerk, das ein Verbrechen war, während die Rote Armee eure unglückselige Kolonne unter Beschuss nahm. Und nachdem ich wochenlang nur die herrlichen, runden Wollzelte gesehen hatte, die im Winter warm und im Sommer kühl waren, du nanntest sie Jurten, die Mongolen nennen sie Ger, und endlich im ersten Dorf mit Backsteinhäusern und einem Telegrafenamt angekommen war, nutzte ich die Gelegenheit, um dir und Mama ein Lebenszeichen zu schicken. Das Telegramm sei für Rom bestimmt, erklärte ich den beiden Telegraphisten. Sofort stimmten sie Io sono un italiano vero an. Denn sie verfolgten im russischen Fernsehen regelmäßig das Songfestival von Sanremo und waren große Toto Cotugno-Fans. Dann diktierte ich ihnen meine Nachricht und sie übermittelten die Laute in kyrillischer Schrift. In Steppe alles gut, Wolf weit weg, Füße warm, Küsse. Als ich nach meiner Rückkehr von der Reise erzählte, warst du am begeistertsten davon, dass ich die Karawane angeführt hatte. Nach dem Brauch der Mongolen, in deren Land wir zu Gast waren, bildete mein Begleiter das Schlusslicht, während ich an der Spitze der Kolonne ritt. In der linken Hand die Zügel und in der rechten das Seil, an dem ich das Hauptkamel leitete, das groß und stark war und dem die beiden an ihm angebundenen Tiere gehorsam folgten. Es sind die Frauen, die Karawanen von einem Ort zum nächsten führen, erklärte ich dir. Sie bestimmen über Tempo und Richtung. Und du hast erwidert, nun würdest du verstehen, warum das Mongolenreich das größte Imperium der gesamten Menschheitsgeschichte gewesen sei. Wenn ich jetzt an diese Tage, Wochen und Monate zurückdenke, in denen wir der fahlen Sonne nach Westen folgten, viele Stunden lang, ohne abzusteigen, während unsere Gedanken sich den langsamen und ausgreifenden Schritten unserer Kamele anpassten und eins wurden mit dem Raum, der Stille und der Weite, dann erinnere ich mich daran, dass es plötzlich denkbar schien, nie wieder anzuhalten, immer weiter Richtung Westen zu reiten, dem riesigen Ozean der Steppe folgend, der Eurasien von einem Ende zum anderen verbindet, so wie Atlantik und Pazifik die Kontinente verbinden, ohne auf Hindernisse zu stoßen, außer auf die Gebirgszüge des Altai und dann des Urals und immer weiter mit den treuen Kamelen, beladen mit Gepäck am Tag und davon befreit in der Nacht, die wir abends striegelten, wie wir es gelernt hatten, damit sie grasen konnten, und am nächsten Morgen wieder aufzubrechen, immer zu Pferd, wie die Skythen tausende von Jahren vor uns, auch sie mit den Amazonen an der Spitze und weiter durch die mongolische Steppe, durch die kasachische Steppe, dann durch die kaspische Steppe und immer weiter, immer westwärts, immer der Sonne folgend, bis zur pontischen Steppe, wo auch du warst, bis hin zum Don, den wir zu Fuß überquerten, wie jeden zugefrorenen Fluss, dem wir begegneten, bis hin zu deinem Sonnenblumenfeld in Isjum, wo dein Russlandkrieg begonnen hatte, der in Wahrheit größtenteils ein Ukraine-Krieg gewesen war. Und ich stelle mir vor, Papa, wie du heute, einige Jahre nach dem Beginn dieses sinnlosen Angriffskrieges, die Beziehungen zwischen Russland und China beobachtest, ihre vielbeschworene, grenzenlose Freundschaft, die immer mehr zu einer Unterwerfungsbeziehung wird, weil die Chinesen die russischen Ressourcen aufsaugen, genau wie in den jahrhundertealten Wäldern von Dersu-Uzala in Chabarowsk, ganz zu schweigen von den anderen zentralasiatischen Nationen, die einst nach Moskau und jetzt zunehmend nach Peking blicken. Und ich höre deine pathetische Stimme, mit der du eine deiner prophetischen, aber oft treffsicheren Erklärungen abgibst. Der Großkhan verleibt sich mit riesigen Bissen sein altes Reich wieder ein. Das kann ich mir in großer Klarheit vorstellen. Denn während ich auf unserem gedankenverlorenen, gleichmäßigen Ritt nach Westen meinen Träumen nachhing, schien ich es am eigenen Leib zu erfahren. Vielmehr an mehreren Leibern. An meinem eigenen, dem meines Gefährten, an denen unserer tapferen Pferde und an denen der herrlichen, jähzornigen, samtweichen, baktrischen Kamele. Ja, auch ich begriff, dass an der These etwas dran war, deren Wahrheitsgehalt zuerst von Napoleon, dann von Hitler und dann auch von dir und deinen Alpini mit euren armen, halb erfrorenen Leibern überprüft worden war. Jener These, die du mir so oft auf dem Schulweg vorgetragen hattest. Wer versucht, Russland von Westen aus zu erobern, ist zum Scheitern verurteilt. Das kann nur dem gelingen, der von Osten kommt, wie die Mongolen. Aus der Steppe habe ich dir zwei Geschenke mitgebracht. Das erste sollte noch einige Monate lang in meinem Bauch bleiben, bevor ich es dir überreichen konnte, ein Enkelkind. Auf die Mitteilung, dass es ein Junge werden würde, hast du mit wohlwollender Nachsicht reagiert und dich trotzdem gefreut. Das zunehmende Alter hatte dich toleranter gemacht gegenüber dieser Art von Produktionsfehler, der unglücklicherweise die Hälfte der Menschheit betrifft. Das zweite Geschenk hatte ich dir auf einem Markt in Ulaanbaatar gekauft. Es gibt ein Foto davon, wie ich es dir überreiche. Du sitzt in deinem Sessel und hältst ein paar dunkle Filzstiefel in die Kamera, mit dem ungläubigen Staunen eines Kindes, das endlich das lang ersehnte Fahrrad bekommen hat. 20 Jahre waren vergangen, seit du mir zum ersten Mal von diesen fabelhaften Lebensrettern erzählt hattest. Und mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem ähnlich schlichte Filzgebilde dir und deinen armen Alpini das Leben gerettet hatten, indem sie eure Füße wärmten und euch bewiesen, dass es selbst in dieser endlosen weißen Hölle noch Hoffnung gab. Und jetzt hielst du sie wieder in Händen. Ein paar Walenki. Wunderschön. Wunderschön war alles, was du sagen konntest. In jedem Fall hast du die Steppe, die du Sibirien genannt hast, dein Leben lang mit dir herumgetragen, Papa. Sie war der märchenhafte Ort, wo die Mythen entstanden. Das Herkunftsland jener Soldaten, die du mit deinem Geheul so erfolgreich in Schach gehalten hast. Und mit ihnen den Tod. Die Steppe war für dich der Ort größter Bestürzung und zugleich der Ort, an dem du das meiste Glück hattest. Dein inneres Sibirien war immer da, unverrückbar, grenzenlos, eiskalt. Und ich hoffe, dass dir der Anblick der winterlichen Steppe, die du trotz allem überlebt hattest, der Anblick dieser vereisten, weißen Weite im fahlen Schein der Wintersonne ein Trost war, als du dem Tod entgegengingst. Sturm. Doch dieser Sturm ist einzigartig, weil er alle erfasst. Die, die lauthals schreien und die, die ganz still bleiben. Und wahrscheinlich wird er sehr viele Häuser abdecken. An Annas Hand. Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, hat ein preußischer General mal gesagt. Doch Politik ist umgekehrt nicht die Fortsetzung des Krieges. Politik ist das, was man tut, anstatt Krieg zu führen. Das, was man mit Worten tut, statt mit Waffen. Und eben deswegen nennen wir die Orte, an denen Politik gemacht wird, nach dem französischen Parler, Parlamente. Eins habe ich verstanden, Papa. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden um jeden Preis, sondern Rechtsstaatlichkeit. Es sind die Gesetze, die den Schulhoftyrannen daran hindern, den Schwächeren zu verprügeln, und die den Schwächeren vor Schikanen schützen. Aber Rechtsstaatlichkeit ist nicht nur ein juristisches oder politisches Konstrukt. Es ist allem voran ein Ziel, das wir anstreben. Sie kann nur dann in einer Gesellschaft verwurzelt werden, wenn das unmenschliche Recht des Stärkeren bei ausreichend vielen Menschen einen unbändigen Abscheu hervorruft. Und kein Herrscher, der sich Überlegenheit anmaßt, sei es für sich als Einzelner oder für sein Volk, empfindet diesen Abscheu, solange er die Mittel hat, seine Überlegenheit den anderen aufzuzwingen, solange er siegen darf. Er muss zuerst einmal verlieren. Erst dann kann er, vielleicht, den Weg antreten, der ihn eines Tages dahin führen wird, Abscheu zu empfinden. Sieh mal einer an, Papa. Da wollte ich ein Buch über den Krieg schreiben und stattdessen ist es ein Buch über Demokratie geworden. Über Gerechtigkeit und Freiheit. Über die Befreiung, für die Max und seine Genossen gekämpft haben und für die heute die Ukrainer kämpfen. Il partigiano l'arma alla mano, guarda lontano con la certezza che porterà giustizia, giustizia e libertà. Là su quei monti stanno sparando, là c'è il comando, là c'è il comando, là su quei monti stanno sparando, là c'è il comando del partigian. Der Partisan, die Waffe in der Hand, blickt in die Ferne. Er weiß genau, er bringt Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Dort in den Bergen schießen sie, dort gilt der Befehl, dort gilt der Befehl. Dort in den Bergen schießen sie, dort gilt der Befehl des Partisanen. Lassu quei monti ist ein Lied aus der Zeit der italienischen Resistenza und es würde sich genauso gut für den Widerstand eignen, der heute in den Ländern der schwarzen Erde geleistet wird. Vorausgesetzt, es gäbe Berge in der pontischen Steppe. Doch während Max in den Kampf zog, bist du in der Redaktion geblieben. Gut, die Menschen sind kompliziert. Wie kompliziert du warst, weiß der Himmel und ganz bestimmt auch deine beiden Ehefrauen. Und so hast du die Freiheit, für die du nicht in den Kampf gezogen bist, später eben deine Töchter gelehrt. Nein, warte, das stimmt nicht. Der Satz, du hättest uns die Freiheit gelehrt, ist eine Phrase und Phrasen sind uns bekanntlich verhasst. In Wahrheit hast du etwas Besseres getan, vielleicht ohne es selbst zu wissen. Du hast uns beigebracht, unsere Freiheit als naturgegeben und selbstverständlich anzusehen. Du hast Menschen aus uns gemacht, die sich wehren, wenn man ihnen ihre Freiheit nehmen will, was sich nicht unbedingt für das Leben in einer Diktatur eignet. Um den Krieg zu verstehen, den die Ukrainer jetzt führen, muss man sich vielleicht gar nicht so sehr mit Waffen oder Strategien auskennen. Vielleicht hilft es schon, wenn wir uns überlegen, welchen Preis wir zu zahlen bereit wären, um unsere Freiheit zu verteidigen. Heute sind wir noch in der glücklichen Lage, die Antwort auf diese Frage den Ukrainern überlassen zu können. Doch vielleicht wird das nicht immer so bleiben. Und dann könnten auch wir gezwungen sein, die blutige Lektion zu lernen, dass das Gegenteil von Krieg nicht Frieden ist, sondern Gerechtigkeit. No justice, no peace. Du hast ein Buch nach dem Russlandkrieg geschrieben, der ja größtenteils ein Ukraine-Krieg war. Ich schreibe mein Buch in einer Zeit, da der russische Krieg gegen die Ukraine vielleicht nur der Anfang einer größeren Explosion ist. Den Sturm, so hast du es genannt. Du als großer Visionär, faselnder Prophet und Lügenbaron hast ihn schon vor 30 Jahren kommen sehen. Und ich habe dich mir nie so nahe gefühlt, so wenig zu fassen, so sehr mein Vater. Im Juni 2024, im vierten Monat des dritten Kriegsjahres, geriet die Druckerei Faktor Druck, die größte der Ukraine, in der die Bücher der wichtigsten Verlage des Landes gedruckt wurden, in Charkiw unter russischen Raketenbeschuss. 6 Tote, das Gebäude und das Lager komplett zerstört. Hier lagerten die Ausgaben von Volodymyr Wakulenkos Tagebuch, das Viktoria Amelina aus dem Garten seines Vaters geborgen hatte. Währenddessen beruft sich unser Teil der Welt immer noch auf seine kalten Füße und zögert, der Ukraine die Waffen zu liefern, die sie braucht, um ein für alle Mal diesen Hagel aus Tod und Zerstörung zu stoppen. Daher habe ich zu einem Freund gesagt, ich komme mir vor wie im Winter 1941, als Hitler nicht aufzuhalten schien und Amerika von den Isolationisten dominiert wurde. Und er antwortete, du bist wie immer eine hoffnungslose Optimistin. Ich komme mir vor wie 1939. Doch wir lagen beide falsch. Die Gegenwart ist niemals die Kopie einer anderen Zeit. In erster Linie ist sie die einzige Zeit, die wir haben. Und Pessimismus ist das Privileg derjenigen, die nicht ums Überleben kämpfen. Pessimist zu sein bedeutet, dass man der Vorstellung zugestimmt hat, menschliches Leben sei als rein akademische Angelegenheit zu betrachten, hat James Baldwin gesagt. Heute genießen jene das Privileg des Pessimismus, die als Zuschauer über die Kriege der anderen diskutieren. Wenn es schlecht ausgeht, sind nicht sie diejenigen, die den Preis dafür zahlen. James Baldwin, der den Preis für sein Leben von Anfang an bezahlen musste, da er mit einer Hautfarbe geboren wurde, die ihn von allen Privilegien ausschloss, hingegen sagte: »I can't be a pessimist because I'm alive.« Ich weiß nicht, ob die junge Frau aus Kharkiv, der ich in den sozialen Netzwerken folge, die Worte dieses edlen Meisters eures Jahrhunderts kennt, aber ich glaube, sie würde ihm zustimmen. Auch sie heißt Irina. Seit 2,5 Jahren rauben ihr die Russen den Schlaf, die Lebenszeit und die Menschen, die ihr lieb sind. Vor ein paar Monaten schrieb sie: »Es gibt einen Raum zwischen der Hoffnung und der Härte der Situation. Und in diesem Raum liegt die schlichte Wertschätzung der Tatsache, am Leben und gesund zu sein. An diesem Ort befinde ich mich gerade, erfüllt von stiller, bewusster Dankbarkeit.« Heute hat sie ein Foto geteilt von einem in Flammen stehenden Gebäude. Darunter steht: »Das hier war ein Krankenhaus.« Aus Kriegen lernt man alles. Aus Kriegen lernt man nichts. Eines Tages wird auch dieser Krieg enden, Papa, so wie deiner eines Tages endete. Was werden wir daraus gelernt haben? Vielleicht liegt es gar nicht am Krieg, dass viele Menschen in Westeuropa sich abwenden, wie die Mapuche beim Anblick der Schiffe von Magellan. Vielleicht liegt es an der Frage, die der Krieg uns stellt: Wie würde ich mich verhalten? Du konntest dieser Frage nicht ausweichen, wie alle, die im Krieg waren. Wie würde meine Antwort lauten, wenn ich sie mir stellen müsste? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins: Wer behauptet, die Antwort zu kennen, bevor er ernsthaft auf die Probe gestellt wurde, hat die Frage nicht begriffen. Wie werden wir uns verhalten, wenn der Krieg eines Tages keine Fernsehserie mehr ist, sondern der Fluch des echten Lebens? Wie entscheiden wir uns, wenn die Geschichte uns den Schlüssel für unser Haus wegnehmen möchte? Sind wir derjenige, der sich bei den neuen Machthabern einschmeichelt? Oder die Frau, die mit letzter Kraft widerstrebend zum Gewehr greift und voller Angst den Garten ihrer Mutter verteidigt? Werden wir zu Denunzianten oder unterstützen wir unseren Nächsten? Sind wir blind und taub für alles, was nicht mit unserem eigenen Überleben zu tun hat? Werden wir die sein, die auf Menschen schießen, während sie eine Grube ausheben? Oder sind wir die Mütter in den Kellern von Yahidne, die ihre Kinder aufmunternd anlächeln, damit sie Schmetterlinge auf die Wände malen? Werden wir die Nagelpflegerin Irina sein, die ihren Platz im Auto einer schwangeren Frau überlässt? Oder der Soldat, der sie erschießt, während sie auf dem Fahrrad nach Hause radelt? Werden wir großherzig sein? Brutal oder diejenigen, die den Gewalttätern durch ihr Schweigen das Feld überlassen? Werden wir diejenigen sein, die die Kerze ausgehen lassen oder die, die sie brennend weiterreichen? Der letzte Satz in Rückkehr mit dem Verrückten lautet: Mein alter Freund, wenn wir hier nicht schnell ein Feuer entzünden, kommen wir alle um vor Kälte. Und wir? Werden wir noch rechtzeitig ein Feuer entzünden können? Ich weiß es nicht, Papa. Aber wenn der Sturm kommt, werden wir es erfahren. In Liebe, Bestürzung und Hoffnung. Deine Francesca Romana Alberta Elisabetta Amelia Felicissima.
Das war Nina Kunzendorf mit dem letzten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri, in der Übersetzung von Esther Hansen, erschien im Wagenbach Verlag. Eine Koproduktion von NDR Kultur und BR2 2024. Diese Folge gibt's ab sofort 7 Tage im Netz bei uns und in der NDR Kultur App und in der ARD Audiothek. Da hören Sie 1 Jahr lang das ungekürzte Buch dann in 18 Folgen.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Die Gefahr für Zollbeamte durch Drogenbanden nimmt in Deutschland zu. Das geht aus vertraulichen Papieren hervor, die NDR und WDR vorliegen. Einzelheiten dazu erklärt Anna Klüspies.
Drogenbanden treten immer brutaler auf. Deshalb muss sich gerade der Zoll auf eine wachsende Bedrohung einstellen. Das steht so in einer vertraulich eingestuften Antwort des Bundesfinanzministeriums an die CDU. Besonders im Fokus ist der Hamburger Hafen. Da wird immer mehr Kokain gefunden. Besseren Schutz für die Beamten soll es aber wohl erst einmal nicht geben. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert das hart. Ein Sprecher sagte dem NDR, wenn Zöllner Kokain im Wert von vielen Millionen in ungepanzerten VW-Bussen durch die Gegend fahren müssen und nicht einmal Maschinenpistolen dabei haben, dann laufe etwas gehörig schief. Ein Ministeriumssprecher sagte, der Zoll werde 250 Millionen Euro mehr erhalten. Wofür genau das Geld bestimmt ist, ließ er offen.
Die